Liebe Zuhörer, wir sprechen heute über ein Thema, das uns alle früher oder später betrifft, nämlich das Thema Angst. Woher kommt sie? Wie sind Menschen in der Bibel mit Angst umgegangen und was bedeutet es, Gott zu vertrauen, gerade wenn es stürmisch wird? Wir wollen gemeinsam mit Dr. Dejan Azdajic, Dozent für praktische Theologie an der FTH in Gießen, darüber nachdenken, wie man Angst besiegt. Und wir wollen entdecken, wie echter Glaube dabei hilft, Angst zu überwinden, Schritt für Schritt mit Blick auf Jesus. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hören FTH Podcast und wir starten jetzt gemeinsam in dieses so wichtige Thema ein. So, jetzt begrüße ich ihn hier ganz herzlich bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Azdajic.
Hallo.
Das heutige Thema ist ja ein sehr aktuelles Thema. Was würden Sie sagen, sind so die Ängste der Menschen unserer Zeit und wie gehen die Menschen damit um?
Naja, es gibt jeden Tag genug Gründe, um Angst zu fühlen. Also eine Minute im Fernsehen sieht man schon eine sehr lange Liste. Kriege, Seuchen, China, Russland, Atomkraft, Mietkosten, Inflation, Börsen, Arbeitslosigkeit, weiß nicht, Klimawandel, Krankheiten und so weiter und so fort. Also die Liste ist scheinbar endlos. Und wir leben in einer relativ gefährlichen Welt. Aber wenn man sich ein bisschen die Geschichte anschaut, wie Menschen gelebt haben in den verschiedenen Jahrhunderten. Ich höre sehr gerne so Geschichtspodcasts und wie war das Leben im Mittelalter und so weiter. Dann lernt man sehr, sehr schnell die Wahrheit, dass die Welt viel gefährlicher war in der Vergangenheit als heute.
Zum Beispiel?
Naja, also der Wissenschaftler Steven Pinker zum Beispiel hat gezeigt, dass die Mordrate in Europa seit dem 14. Jahrhundert um fast das Hundertfache gesunken ist. Also wenn du im Jahr 1462 lebst, ist es 100-mal wahrscheinlicher, dass dich irgendjemand tötet. Es gibt keine Säbelzahntiger, die uns bedrohen. Der letzte Braunbär wurde vor 150 Jahren ausgerottet und die Welt war einfach viel, viel brutaler damals als heute. Fast niemand lebte sein ganzes Leben lang, ohne einen Krieg selbst erlebt zu haben. Und die Welt auch heute ist in vielen Teilen der Welt deutlich gefährlicher als hier in unserem wohlbehüteten Wohlstandsland. Also wir leben definitiv in einem der sichersten Länder der Welt und einer der sichersten Zeiten, wenn man es mit anderen Zeiten und anderen Ländern vergleicht. Genau, also wir leben in dieser Spannung. Die meisten Menschen sind von rationalen und irrationalen Ängsten gequält und sie wünschen sich irgendwie mehr Mut zu haben, mehr Zuversicht, irgendwie mehr Sicherheit und für viele auch mehr Vertrauen auf Gott. Deshalb stellt man sich die Frage, was können wir machen? Wie können wir diese Angst irgendwie überwinden und wie können wir mutiger in dieser Welt leben?
Wie sehen so die Bewältigungsstrategien der Menschen heutzutage aus, um mit diesen Ängsten, die sie eben geschildert haben, umzugehen?
Naja, eine Strategie ist natürlich Alkohol, Betäubungsmittel, Ablenkung, Netflix und einfach beschäftigt bleiben. Es gibt natürlich auch, ich war mal in der im Buchladen und die Reihe von Selbsthilfebüchern ist unglaublich. Es gibt wahnsinnig viele Selbsthilfebücher, die publiziert werden. Und ich habe mir eins einfach so zufällig rausgenommen und die erste Seite aufgeschlagen und da steht das folgende Zitat. Also geh mutig ans Werk, denn den Mutigen gehört die Welt. Die Möglichkeiten, sich selbst herauszufordern, zu wachsen und selbstbewusster zu werden, sind unbegrenzt. Und das Einzige, was du brauchst, ist dein Wille. Und um so richtig durchzustarten, kaufe mein Buch. Alles, was du brauchst, wirst du dort finden. Also, und dann in diesen verschiedenen Büchern gibt es Affirmationsübungen. Also, ich bin toll, ich bin stark, ich bin gut, ich bin schön, ich bin hübsch. Nur Gutes erwartet mich. Man stellt sich vor einem Spiegel und dann sagt man, ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten. Und dann habe ich so einen kleinen Stift rausgenommen und einfach so kurz die Worte ich und mir und so unterstrichen. Und da sieht man ganz, ganz klar und deutlich, wer im Mittelpunkt ist. Und das ist der Mensch. Ich kann, ich bin fähig, ich habe die Kontrolle, ich muss mich nur anstrengen, ich muss nur mir selbst vertrauen und dann wird alles gut. Und wir wissen, dass diese Strategie höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird.
Da kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen, auch was die biblische Alternative zum Umgang mit Angst ist. Lassen Sie uns, bevor wir dazu kommen, mal versuchen, zum Ursprung des Eigentlichen zurückzukommen. Woher kommt eigentlich Angst?
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man die Bibel aufschlägt, auf der ersten Seite gibt es das Wort nicht. Auf der zweiten Seite auch nicht. Erst im dritten Kapitel kommt zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit dieses Wort Angst vor. Und ich würde kurz diese Bibelstelle hier vorlesen wollen. Also Gott erschafft eine perfekte Welt. Dann macht er Menschen, Mann und Frau, die in seinem Ebenbild erschaffen sind. Und die sitzen jetzt im Garten namens Eden. Und alles ist perfekt. Alles ist gut. Und dann zerstört der Mensch die Gemeinschaft mit Gott. Er bricht die Gebote Gottes, weil er selber Gott werden will. Was meines Erachtens die Ursünde ist. Menschen wollen Gott sein. Und was ist dann passiert? Die Bibel sagt Folgendes. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig hefteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus ein Kleid. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Und jetzt kommt das Wort. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen, aber Gott der Herr rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Wo bist du? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der traurigsten Fragen in der ganzen Bibel. Wo bist du? Und natürlich stellt Gott diese Frage und es gibt nur zwei Gründe, wieso er diese Frage stellen würde. Erstens, er weiß nicht, wo Adam ist und muss herausfinden, wo er ist, was ich mir nicht vorstellen kann, weil er Gott ist und alles weiß. Oder Gott will, dass Adam selbst für sich selbst sagen muss, wo er ist. Er will, dass Adam sich selbst zugesteht, ich bin nackt, ich habe Angst und ich muss mich jetzt vor Gott verstecken. Und das sehen wir dann in Vers 7, im Kapitel 3, wo der Mensch antwortet auf die Frage, wo bist du? Er sagt, ich hörte deine Schritte im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Und darum habe ich mich versteckt. Also diese Sünde, dieses Selbstbewusstsein, dass der Mensch schwach ist, dass er gefallen ist, zwingt den Menschen auf irgendeine Art und Weise, sich von Gott zu distanzieren. Und diese Distanz von Gott drückt sich dann durch Angst aus. Also Distanz von Gott und Angst sind sehr, sehr eng verbunden. Und da kommt der Ursprung der Angst. Die menschliche Sünde führte zu diesem Angstzustand.
Das heißt, man könnte es vielleicht so zusammenfassen, dass der fehlende Rückbezug zur Transzendenz sozusagen, also die Verbindung zu Gott, im Letzten den Mensch auf sich selbst stellt und dass der Mensch mit allem irgendwie selbst fertig werden muss oder glaubt es zu müssen und unterbewusst daher die Angst rührt.
Genau, also Theologen nennen den menschlichen Zustand eine ontologische Verfallenheit, also dass der Mensch im Wesen selbst sündhaftig ist, schwach ist, gebrochen ist, unsicher ist und diese Unsicherheit führt zu einem Wunsch, sich von Gott zu distanzieren und diese Distanz zu Gott führt dann wiederum zu Gefühlen der Angst. Und zum Beispiel im Alten Testament gibt es 365, also Theologen streiten ein bisschen, ob es 364 oder 65 oder 66, aber ungefähr 365 Stellen gibt es im Alten Testament, wo Gott selbst spricht und sagt, habt keine Angst, denn ich bin bei euch. Und das sagt ja auch etwas aus. Wir wissen zum Beispiel, dass Gott uns kennt. Er weiß, dass wir ängstliche Menschen sind. Deshalb muss er uns für jeden Tag im Kalender zusprechen, habt keine Angst, denn ich bin bei euch. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass Angst eigentlich, der Ausdruck von Angst ist eine Distanz von Gott. Und deshalb denke ich, dass es logisch ist zu glauben, je näher wir bei Gott sind, desto weniger Angst haben wir. Weil je weiter wir entfernt von ihm sind, desto mehr Angst werden wir haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr vielversprechend. Je näher bei Gott, desto weniger Angst.
Vielen Dank. Gibt es jetzt auch Beispiele aus der Bibel, wie Menschen mit ihrer Angst umgegangen sind? Und wenn ja, was können wir daraus lernen mit unserem Umgang mit Angst?
Naja, wie gesagt, 365 Mal nur im Alten Testament sagt Gott, habt keine Angst, denn ich bin bei euch. Und es gibt zahllose Beispiele von mutigen Menschen in der Bibel und wie sie mit der Angst umgegangen sind. Und die sehr oft verknüpft mit einem Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Zum Beispiel David, der Hirtenjunge, der Kleine, ist alleine gegen einen bewaffneten Riesen gegangen und hat ihn bekämpft. Und ich habe in einer Predigt mal etwas Witziges gehört, wo die Freunde von David gesagt haben, David, David, du kannst den Riesen nicht besiegen, der ist zu groß für dich. Und dann hat David geantwortet, der ist so groß, den kann ich nicht verfehlen. Also der Glaube Davids oder Daniel, der in der Nacht in einer Grube voller Löwen verbrachte und Gott war bei ihm in dieser Nähe. Und Josua und Kaleb, die haben sich die Riesen angeschaut und die erschienen ihnen wie Zwerge. Also so viele Beispiele und bei jedem Beispiel, wo Menschen Mut hatten, ist der zentrale Charakter die Nähe Gottes. Und eine Bibelgeschichte oder zwei im Neuen Testament, die mich besonders bewegt, ist diese Geschichte von Jesus, der im Boot schläft, während die Stürme des Lebens, aber auch die Stürme auf dem See Genezareth toben. Und Jesus schläft einfach gelassen im Boot. Und wenn Sie wollen, kann ich kurz ein paar Verse aus dieser Bibelstelle vorlesen.
Ja, gerne.
Also das ist aus Markus 4. Ich fange an in Vers 35. Und es steht in der Bibel folgendes. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Es fängt schon gut an. Also die Idee, den See zu überqueren, kam nicht von den Jüngern, sondern von Jesus. Und es ist sofort eine Art Versprechen, weil Jesus hat gesagt, wir werden zu der anderen Seite auch kommen. Und wir wissen, Jesus hält immer sein Versprechen. Und noch etwas, Jesus war ja mit ihnen im Boot. Was kann schon schief gehen, wenn Jesus mit uns im Boot ist? Vers 36. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen, doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es ganz voll Wasser gelaufen war. Und währenddessen, das ist so spannend hier, währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Und ich habe vor Jahren eine sehr spannende Predigt zu diesem Thema gehört. Und der Titel dieser Predigt war, kannst du einem schlafenden Jesus vertrauen? Kannst du einem schlafenden Jesus vertrauen? Eine richtig gute Frage. Dann geht der Text weiter. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Kurz und knapp. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Jetzt frage ich mich, wieso stellt Jesus diese Frage? Kennt er nicht die Antwort? Ist das vielleicht so eine ähnliche Frage wie wenn Gott Adam gefragt hat, Adam, wo bist du? Vielleicht stellt Jesus die Frage nicht, weil er die Antwort braucht, sondern damit sich die Jünger selber hinterfragen, ja, wieso haben wir denn so viel Angst? Der Heiland, unser Messias ist im Boot, wovor haben wir denn Angst? Und damit geht Jesus weiter und sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Und voller Furcht, und das ist jetzt ein anderes Wort, sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich glaube, dass der Glaube, der hier beschrieben wird, ein ganz praktischer Glaube ist, von dem Jesus hinterfragt. Er sagt, ich bin im Boot. Und wenn Jesus, dem die ganze Macht im Himmel und auf der Erde gegeben wurde, im Boot ist, auch wenn er scheinbar schläft, werden wir sicherlich die andere Seite erreichen. Und dennoch, obwohl Jesus mit den Jüngern im Boot war, ihnen sogar versprochen hat, dass sie zur anderen Seite des Ufers fahren werden, zweifelten sie und hatten Angst. Und ich glaube, dieselbe Frage stellt sich auch für uns. Können wir einem schlafenden Jesus vertrauen, wenn der Sturm des Lebens tobt und wir in diesen vielen alltäglichen Sorgen und Herausforderungen gefühlt fast ertrinken. Wie bewusst ist es uns, dass Jesus im Boot ist? Nehmen wir seine Gegenwart wahr oder schauen wir einfach nur auf die Probleme, die uns umzingeln? Ist er wirklich inmitten unseres Leids, auch wenn er nur still ist und anscheinend schläft? Denken auch wir manchmal so wie die Apostel: Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Naja, es ist schwierig manchmal zu glauben, aber ich glaube, diese Geschichte ermutigt das schon. Sie ermutigt wenigstens mich, weil wenn Jesus etwas verspricht und wirklich im Boot meines Lebens anwesend ist, dann kann ich Zuversicht haben, weil mein Ankommen am Ziel ist gewiss. Deshalb feiere ich diese Geschichte so sehr.
Mhm, Dankeschön. Das heißt, auch hier wird wieder deutlich, die Nähe zu Gott, in diesem Fall Jesus, ist entscheidend.
Genau.
Wie können wir es lernen, einem scheinbar schlafenden Jesus zu vertrauen, in unserer Zeit heute ganz praktisch?
Naja, er hat uns ja zwei Sachen versprochen. Er hat uns versprochen, dass er uns nie alleine lassen wird, dass er bei uns ist bis zum Ende dieser Welt, in Matthäus 28. Und in seiner so Abschiedsrede in Johannes 14 sagt er für mich sehr, sehr wunderbare und sehr, sehr ermutigende Worte. In Johannes 14 sagt Jesus: Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ihr seid in mir und ich bin in euch. Und ich glaube, für Christen haben so ein wahnsinnig schönes Geschenk, dass Gott selbst, Gott der Heilige Geist, präsent in uns sein will, in uns leben will. Und wenn es wirklich wahr ist, was wir vorher besprochen haben, dass die Nähe Gottes der Weg ist, Angst zu überwinden. Also je näher wir bei Gott sind, desto weniger Angst werden wir auch haben. Gott macht uns ja das Angebot, dass wir so nah an Gott sein dürfen, dass er sogar in uns lebt. Gott, der Heilige Geist, will in uns leben. Und diese Nähe und Intimität wahrzunehmen, zu beten, sich diese Verse auch zuzusprechen und wirklich sich auf Gott auszurichten, hilft uns und hat vielen, vielen Christen vor uns geholfen, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Und das ist dieses Versprechen für die jetzige Realität. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter und verspricht uns etwas in der Zukunft, worauf wir uns freuen dürfen, was uns Mut machen kann, auch in der jetzigen Zeit. Er sagt ein paar Verse vorher im selben Kapitel Johannes 14 Folgendes: Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Sehen Sie, Jesus weiß, dass wir ängstliche Menschen sind. Gott weiß, dass wir Angst haben. Und es verwundert ihn nicht, er ist nicht überrascht davon. Und er spricht uns direkt und sagt: Habt keine Angst. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Denn, und hier ist das Versprechen für die Zukunft: Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe jetzt dorthin, um alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Das ist wieder diese Intimität. Ich hole euch zu mir und dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Und solche Verse und Verse aus Offenbarung haben Christen jahrhundertelang Mut gemacht, die schwierigen Umstände, in denen sie sich befindet haben, auch zu überwinden, irgendwie einzuordnen, indem sie sich auf die Präsenz, die Gegenwart Gottes in ihrem Leben fokussierten und sich auch gefreut haben auf die Zukunft, wo wir wieder mal bei Jesus sein werden, wo wir wieder intim mit ihm leben werden, für immer und ewig. Und ich glaube, das kann uns auch heute Mut machen und uns helfen, irgendwie mit Angst auch klarzukommen.
Jetzt gibt es ein weiteres biblisches Beispiel, wo es bekannterweise um Angst und auch Vertrauen geht, nämlich wo Petrus auf dem Wasser läuft, also eine ähnliche Szenerie,
ja, ich liebe diese,
wie die Geschichte von eben. Was sagt das Beispiel von Petrus, der auf dem Wasser ja geht, dann aber versank, über den Zusammenhang zwischen Blickkontakt oder Nähe zu Jesus und Mut beziehungsweise den Umgang mit Angst aus?
Ja, das freut mich, dass Sie das erwähnt haben. Ich liebe diese Bibelstelle, weil Petrus ist so ähnlich wie die meisten Menschen heute, auch ich. Und ich lese einfach vor. Das ist in Matthäus 14, fängt in Vers 22 an. Und ich lese jetzt. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Also der Befehl kommt wieder von Jesus, macht das, fährt los und alles wird okay sein. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Und als es Abend wurde, war er allein dort. Das Boot war schon mitten auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Da ist wieder das Wort. Ah, was ist denn hier los? Wir kämpfen mit Wellen und irgendein Mensch läuft auf dem Wasser. Das können wir uns gar nicht einordnen. Und da wagte es Petrus und sagte, und hier sehen wir den mutigen Petrus, und er sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus, sehr kurz und knapp. Und da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Sehen Sie, also das ist so unglaublich tief hier, diese Botschaft, weil solange der Blick von Petrus auf Jesus verharrte, konnte er, ich weiß nicht wie viele Schritte, aber er konnte auf diesem tobenden Wasser gehen. Und sobald er für eine Sekunde seinen Blick auf die Wellen richtete, begann er sofort zu sinken. Die Bibel geht weiter und sagt, sofort steckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben. Naja, das ist ein bisschen fies. Nicht viel? Also Petrus könnte ja denken, ja sicherlich habe ich mehr Glauben als die anderen, die noch in meinem Boot hocken. Wer wagt es schon, auf dem Wasser zu laufen? Hey, Jesus, ich hatte viel Glauben. Aber naja, Jesus hat immer recht und er geht weiter und sagt, warum hast du gezweifelt? Und als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Und für die Zuhörer, ich kenne viele Bibelausleger, die diese Stelle übersehen haben nach 100-mal Lesen. Als sie zum Boot zurückkamen, legte sich der Wind. Also der Wind legt sich nicht, nachdem Jesus die Hand von Petrus packte, sondern die laufen eigentlich zurück zum Boot inmitten eines tobenden Sturms. Also die Umstände änderten sich nicht. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt Petrus fest sich an die Hand von Jesus klammert. Unglaublich. Also unsere Lebensumstände können sich vielleicht gar nicht verändern, aber diese Gegenwart Jesu, wo wir uns an seine Hand festklammern, wo er uns festhält, kann uns dabei helfen, wirklich mutig, trotz all dieser Stürme des Lebens zu überleben, zu glauben, zu hoffen und wirklich auf Jesus zu vertrauen. Weil dort, wo die Winde der Verzweiflung und Hilflosigkeit gnadenlos wehen können, glaube ich, auch wir wirklich mitten im Sturm des Lebens voller Zuversicht sein, dass wenn unsere Hand fest in der Hand von Jesus bleibt, werden wir auch sicher zum Boot zurückkehren. Und ich liebe diese Geschichte, weil sie so menschlich ist und so stark unterstreicht, wie wichtig die Nähe Jesu ist für unser Leben.
Sie haben im Zusammenhang unseres heutigen Themas mal den Satz gesagt, je näher bei Gott, desto weniger Angst. Was bedeutet diese Aussage jetzt zum Schluss für Ihren persönlichen Glaubensalltag?
Ja, also das Thema war irgendwie, woher kommt die Angst, wie werde ich mutig und wie überwinde ich diese Angst und kann voller Zuversicht und Glauben leben. Und vielleicht fühlt sich das nicht praktisch genug, aber ich glaube wirklich, die Antwort ist durch Nähe, durch Intimität mit Gott. Je näher ich bei Gott bin, desto weniger Angst werde ich haben. Und da gibt's verschiedene praktische Sachen. Bibel lesen, gemeinsames Gebet mit anderen, Gebet alleine, Bibelverse sich selber zusprechen, anderen zusprechen und so weiter und so fort. Was auch immer die praktischen Schritte sind. Aber mehr Gottesbewusstsein, mehr Nähe zu Gott ist, glaube ich, auch biblisch gesehen der Weg, wie man mit Angst umgeht. ob schlafender Jesus oder auf tobendem Wasser spazierender Jesus, wenn er in meinem Leben ist und wenn er mich an der Hand hält, dann kann ich felsenfeste Zuversicht haben. Dann kann ich mutig sein, denn er hat versprochen, dass er mich sicher zur anderen Seite führen wird. Und Jesus hält immer seine Versprechen. Und ich will zum Schluss noch einen letzten Vers vorlesen, den ich in meinem Büro auf der Wand aufgehangen habe. Und das ist Kapitel 16 im Johannesevangelium, Vers 13, wo Jesus uns mit diesen unvergesslichen Worten etwas zusprechen will. Und er sagt: Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Also in Jesus haben wir Frieden. Das ist wieder diese Nähe und diese Intimität. Weil hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Amen.